Hey, herzlich willkommen bei Riot Dogs. In der heutigen Podcast-Folge wartet ein Gast auf dich. Die liebe Andrea ist wieder da und heute sprechen wir über das Thema Tod und Sterben. Andrea ist Trauerbegleiterin und Sterbebegleiterin für Hunde. Und wir haben uns diesem Thema gewidmet, weil darüber viel zu wenig gesprochen wird und so ein bisschen aufgeklärt, wie man sich selber und vor allen Dingen auch seinen Hund in dieser Phase des Sterbens und danach unterstützen kann, welche Möglichkeiten es gibt und auf was man sich vorbereiten kann, wie wichtig Trauerarbeit ist und hoffen, euch damit Mut zu machen und euch dabei zu unterstützen. Ganz viel Freude mit der Folge, die ist sehr wichtig. Hallo Andrea, schön, dass du hier bist. Andrea, du bist Sterbe- und Trauerbegleiterin für Hunde. Erzähl uns doch mal bitte, wie es dazu kam, wieso dein Werdegang ist. Du bist nämlich auch noch ganz vieles mehr. erzähl mal bitte.
Hallo liebe Milena, wunderbar. So schön, dass wir hier nochmal zusammenkommen können. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ganz ursprünglich habe ich den Weg der Sozialpädagogik eingeschlagen und habe dann irgendwann festgestellt, ohne Tiere geht's nicht. Ich bin ja schon mit Tieren auch groß geworden und habe dann einen Schwenker über ganz, ganz viele Jahre tiergestützte Arbeit mit Hund, von selber mit den Hunden aktiv zu arbeiten bis hin zu meiner eigenen Ausbildung für die tiergestützte Arbeit. Mein Herz aber immer schon an die Naturheilkunde verloren gehabt und bin Gesundheitscoach für Mensch und Hund mit eigener Praxis hier am Niederrhein, wo ich auch mit meiner Familie und meinen beiden Hunden lebe und durfte in den letzten 14 Jahren so viel im Zusammenleben mit meiner insgesamt 7 Labradore erfahren, erleben, durchleben, dass ich einige Schicksalsschläge mit meinen Hunden auch schon durchlaufen durfte. Ich sage inzwischen tatsächlich, ich durfte, weil ich daraus so viel mitnehmen konnte, dass der Wunsch irgendwann da war, ich möchte gerne auch in die Sterbebegleitung und Trauerbegleitung für Menschen, möchte das gerne ein bisschen saisonfähiger machen oder salonfähiger, so heißt es, glaube ich, Menschen da unterstützen zu können. Und bin da sehr glücklich.
Ich finde es so toll, dass du hier bist und dass unsere Wege sich gekreuzt haben, weil dieses Thema so, so, so wichtig ist. Und ich finde, es wird immer noch viel zu selten darüber gesprochen. Du bist heute hier, nämlich um mit mir über den Tod zu sprechen, über palliative, naturheilkundliche Begleitung, über das Mindset, was wir Hunde, Menschen und Hundehalterinnen für unsere Hunde tun können, was wir für uns tun können, wenn diese Zeit gekommen ist. Es gibt da so viele Fragen dazu, es gibt da so viel zu bereden, finde ich. Deshalb, es ist schade, dass das so selten gemacht wird, aber wir tun das heute, hier und jetzt. Ich danke allen Zuhörerinnen, dass sie reinhören, weil ich weiß, es ist unbequem. Der Titel hat es ja schon verraten, um was es geht, aber es ist wichtig. Und meistens ist es da, wo es unbequem ist, eben am wichtigsten. Darum sind wir heute hier und halten den Raum für euch und sprechen über diese Dinge. Und ich würde direkt einsteigen und dich mal fragen, du hast schon angesprochen, du hast mit deinen eigenen Hunden schon sehr, sehr viel durch, durftest schon Erfahrungen sammeln. Ich bin in dem Thema auch drin, es ist was, was mich in letzter Zeit sehr, sehr beschäftigt und ein Thema, mit dem ich mich auch schon länger auseinandersetze. Und lass uns doch zu Beginn erstmal darüber sprechen, weil ich glaube, das ist so das, was, also ich meine, das Thema geht uns eh alle was an und wir kommen da, keiner kommt da drum rum. Und ich glaube, was uns alle vereint oder was so eine präsente Frage ist, ist so, wie gehe ich damit um, mit den Sorgen, mit der Angst und der Trauer schon vor dem Tod? Also mir fällt es zum Beispiel total schwer, meinen Hund altern zu sehen und quasi den Tod näher kommen zu sehen. Was mache ich aber, wenn ich akut in einer Sterbebegleitung drinne bin, wenn es wirklich soweit ist? Und wie komme ich auch danach klar? Also die sind ja so viele Emotionen, die da auf uns einprasseln, die so stark sind, dass es einem den Boden unter den Füßen wegreißt, zumindest gefühlt. Lass uns da mal einsteigen. Und ich frage dich jetzt einfach direkt, wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Wir können ja nach der Reihenfolge mal anfangen. Also was mache ich denn davor? Wenn mein Hund noch lebt, es aber in absehbarer Zeit zu diesem Prozess kommen wird, wie gehe ich da mit den Sorgen und der Angst um, die ich habe? Weil, also ich mache gerade so die Erfahrung, dass ich mir der ganzen Sache nicht entziehen kann, dass es wahnsinnig kräftezehrend ist, total einnehmend ist. Ich möchte das aber gar nicht so, weil ich möchte ja auch meine Zeit genießen, die noch da ist. Und oft ist auch noch alles gut. Hast du da irgendeine Idee, wie man damit umgehen kann? Gibt es da irgendwelche Tipps? Kann man da irgendwas zu sagen?
Also erstmal kann ich deine Gedankengänge gerade total gut nachvollziehen und fühle mich auf jeden Fall zurückerinnert an die Situation, wo das bei mir so war. Ich möchte sagen, dass ich das sehr, sehr mitfühlen kann und das Mitfühlen auch in eine, ich glaube, so kann man sagen, in eine kleine Superkraft umwandeln konnte, woraus der Wunsch einfach auch entstanden ist, Menschen in diesem Prozess begleiten zu können. Mhm. In den letzten 4 Jahren, 4,5 Jahre sind es jetzt schon, haben wir von 7 Hunden 5 haben gehen lassen müssen. Ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und wenn ich mich zurückerinnere, wie es bei unserer Emma war, bei der ersten Hündin war es von ganz, ganz starken Emotionen gelähmt sein und dieses ich kann nicht mehr mit jetzt, mit dem Blick bei unserer Hündin, die an Krebs erkrankt ist, die eigentlich schon seit 21 Monaten totgesagt ist von den Tierärzten, in dem tiefen Vertrauen, was darf ich davon mitnehmen und was darf ich lernen und darf der Tod vielleicht auch leicht sein und darf ich die Zeit noch mal viel mehr gemeinsam genießen und dieses bewusste Leben miteinander viel mehr zelebrieren, weil wir eben nicht wissen, wann ist es zu Ende. Und deine Frage war ja, wenn ich jetzt weiß, es steht unmittelbar bevor, habe ich gelernt, dass ich für mich das so abwäge. Wer sagt mir das, dass es unmittelbar bevorsteht? Ne? Also es ist vielleicht eine Diagnose im Raum. Es ist, wenn es jetzt ein Unfall war, der ganz, ganz schwerwiegend war, natürlich dann nochmal näher. Aber es ist, so dürfte ich die Erfahrung machen, auch wenn ich jetzt eine Diagnose bekomme, jetzt am Beispiel meiner Hündin, jetzt gerade schnell gesagt, ihr habt nicht mehr viel Zeit zusammen, weil es guckt ja niemand rein und ich durfte erleben, dass ich mit einer bestimmten Art und Weise, mit Begleitung der Naturheilkunde und mich auch gestärkt habe oder auch mein Umfeld gestärkt habe, also wir sind ja ein Mensch-Hund-Rudel auch, dass wir die Situation angenommen haben. Diese Annahme, ich kann das nicht verändern, ich kann das, darf das so hinnehmen, das ist das Leben, ich kann aber das Beste aus der Situation machen und im tiefen Vertrauen sein, dass auch da das Universum für mich ist. Also wenn es entschieden hat, dass die gemeinsame Zeit jetzt zu Ende ist, dann kann ich das nicht verändern. Aber vielleicht ist da diese Funke oder dieser kleine Zipfel, wo ich mich dran festhalten darf und da lohnt es sich auf jeden Fall für zu kämpfen. Ja. Und ich kann, ich finde das super wichtig. Also ich habe jetzt für die kranke Hündin, habe ich auch Gedanken im Kopf, was möchte ich gerne, was sie erlebt, wann braucht sie was, braucht sie Medikamente. Im Moment kommen wir komplett mit der naturerkundlichen Unterstützung zurecht und sie vor allen Dingen sehr, sehr gut zurecht. Aber es wird dieser Zeitpunkt kommen, wo einfach noch mehr benötigt wird, stärkere Schmerzmittel, wenn es dazu kommt, weil man weiß ja nicht, wie der Verlauf ist. Das kann von jetzt auf gleich sein, das kann schleppend sein. Ich habe 2 Hündinnen 4 Jahre mit Krebs begleitet. Ich habe einen Rüden 1 Jahr begleitet mit Krebs, der auch eine ganz, ganz kurze Lebenserwartung hatte und der das auch so ein bisschen den Mittelfinger gezeigt hat, gesagt, nee, so nicht. Und rückblickend, was war jetzt leichter, was war schwerer, das kann ich gar nicht sagen, weil ich finde, jede Situation ist individuell und jeder von uns hat ja auch eine andere Erfahrung mit Tod gemacht. Das heißt, was wird vielleicht auch getriggert? Wie bin ich groß geworden mit dem Thema Tod? Was verbinde ich selber damit? Ich habe früher bei Emma und Tilda war das noch vor 4 Jahren definitiv so, das ist das Ende von allem. Danach ist nichts mehr möglich. Es ist, bricht alles zusammen. Im letzten Jahr, wo wir innerhalb von 8 Monaten 3 Hunde verloren haben, war das wirklich wie so eine Achterbahnfahrt von es geht nichts mehr und dann die Annahme auch, was darf ich jetzt daraus lernen? Das kann doch nicht sein, dass es das jetzt war. Mhm. Und das habe ich tatsächlich umgewandelt in, was möchte das Leben mir gerade sagen? Ich bin kein Mensch, der kleine weiße Fähnchen am Wegesrand sieht, das sage ich sehr, sehr gerne. Ich brauche das, wenn volle Breitseite mit der Schippe am Kopf, damit ich verstehe, hier darf eine Veränderung stattfinden. Und in jedem der Prozesse, in denen ich mit meinen Hunden war, in der Sterbebegleitung, in der Krankheit, in dem, was ich erfahren durfte, habe ich ja quasi mein Glas an Superkraft weiter füllen können, um dann festzustellen, ich möchte andere begleiten. Ich möchte, dass sie wissen, sie sind nicht alleine, dass die Sorgen ernst genommen sind, dass viel mehr aufgeklärt werden darf, dass jede Emotion dazu richtig und wichtig ist. Das kann einem keiner wegnehmen.
Yes.
Und dass durch dieses, wir können drüber sprechen und wir können drüber schweigen und wir können drüber weinen, es aber eine gewisse Art von Leichtigkeit eingepflanzt werden darf, angepflanzt werden darf. Also ja. Ich finde, das ist so ein Blick, den darf man haben.
Dankeschön, du hast gerade so viele wichtige Sachen super schön zusammengefasst. Ich möchte noch mal ein paar davon aufgreifen. Es ging um die Annahme. Das ist so das, was ich jetzt auch schon für mich festgestellt habe. Weil ich war ganz lang im Kampf dagegen. So dieses, ich möchte das nicht, das tut weh. Aber ich kann nicht gegen Naturgewalten kämpfen. Das ist wirklich zu viel verlangt. Und dieser Kampf führt zu nichts. Ne? Ich komme dadurch in Stress, ich komme dadurch in einen Tunnel, wohingegen die Annahme, und das tut sie in einem ganzen Hundeleben, nicht nur in Bezug auf den Tod, auch in Bezug auf Verhaltensthemen, ne, auf alles Mögliche und auch aufs ganze Leben angewendet, nicht nur mit unseren Hunden. So diese Annahme ist das, was mich zumindest handlungsfähig macht, weil ich aus diesem Kampfmodus rauskomme und mich erstmal hinsetzen kann, mich umschauen kann und sagen kann, okay, so ist das. Und was mache ich jetzt damit? Und da so ein bisschen aus diesem Tunnel, wie ich es gerade genannt habe, was für mich auch immer so eine Lähmung bedeutet. In dem Fall, wenn es um den Tod geht, ist es für mich immer eine Lähmung von Angst und Traurigkeit. Aber die Annahme und diese Erkenntnis so, ich kann es gar nicht ändern, ich kann nur ändern, wie ich damit umgehe, hat für mich sehr viel schon bewirkt. Und gleichzeitig kämpfe ich natürlich, aber nicht für, also nicht mehr dagegen, sondern dafür. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich den Prozess irgendwie beschleunigen möchte oder so, sondern ich kämpfe dafür, dass alles, was in meiner Macht steht, und der Tod steht am Ende nicht in meiner Macht, aber mir steht in meiner Macht steht, wie ich damit umgehe, wie ich meinen Hund begleite, was ich für mich tue, zu welchen Mitteln ich greife, um meinen Hund zu unterstützen, ne, wie ich das alles gestalte, wie ich meinen Alltag gestalte, wie ich unsere wertvolle Zeit zusammengestalte. Jeden Tag trifft man ja so viele kleine Entscheidungen. Ist es, ich mache jetzt eine große Gassi-Runde, ist es, ich mache eine kleinere, ist es, ich gehe heute Abend ins Kino oder nein, ich bleibe heute Abend bei meinem Hund. So. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, die aber insgesamt für mich so dieses, ich kämpfe so für unsere Zeit. Das ist, glaube ich, so, was das zusammenfasst, dieses ich bleibe dran und ich kämpfe bis zum bitteren Ende für meinen Hund. Genau, und du hast den Umgang damit auch angesprochen, das ist jetzt so eben, ich erzähle das jetzt im Hinblick von die Phase davor. Der Umgang damit, das ist so, es fällt mir auch schwer, das so zu leben, weil natürlich komme ich in diese Phase, wo ich einfach nur super traurig oder wütend bin, aber diese Annahme hilft mir eben und das ist natürlich, wie du schon sagtest, diese unsere Erziehung, unsere Gesellschaft, der Umgang damit so individuell. Ich glaube, deshalb können wir auch gar nicht so sagen, okay, das ist der Weg, das ist unser Tipp, mach das so und so, dann wird alles gut, weil jeder da so verschieden ist, jeder fühlt das anders, jeder ist anders geprägt, jeder hat einen anderen Blickwinkel auf die Sache und mir fällt das eigentlich leicht, darum bin ich vielleicht auch so fasziniert von dem Thema, und beschäftige mich so damit, weil es fasziniert mich, weil ich finde, es hat irgendwie was Magisches. Für mich, also es gibt ja diesen Vergleich, dass der Tod dasselbe macht wie eine Geburt, nur in eine andere Richtung. Und ich finde das total schön und ich glaube das auch gerne und ich sehe das auch als Kreislauf des Lebens, ne? Wenn man in die Natur guckt. Jeden Herbst, jeden Winter stirbt es und im Frühling wacht alles wieder auf und es ist immer alles ein Riesenkreis und wir sind einfach ein Teil davon und das hat irgendwie so was Schönes, Magisches. Und gleichzeitig hört für mich dieses Verständnis auch auf, wenn ich auf meinen eigenen Hund gucke, ne? Weil da ist dann so, nee, okay, das ist alles schön und gut, aber jetzt, wenn es mich betrifft, tut es doch ein bisschen arg weh, da möchte ich davon jetzt alles nichts mehr hören. Aber trotzdem hilft es mir. Ich habe mich sehr früh schon als Teenager mit der mexikanischen Kultur beschäftigt und mit deren Blickwinkel auf den Tod, weil ich das total faszinierend fand, weil das so anders ist, wie wir das so machen in unserer Gesellschaft. Und ich fand das so toll. Ich war so, okay, das scheint mir irgendwie für mich erstrebenswerter zu sein. Und das sind natürlich, ne, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich wäre es genauso schlimm, wenn ich jetzt in der mexikanischen Kultur aufgewachsen wäre, wenn es um meinen Hund geht. Oder ob ich jetzt eben von hier aus nach da drüben gucke. Vielleicht kurz zur Erklärung, in Mexiko feiert man den Tag der Toten und glaubt, dass die Toten wieder auf die Erde zurückkommen und feiert ein Riesenfest und schmückt alles ganz bunt und schön mit Blumen. Man hat Spaß, man feiert eine Riesenparty. Alle sind gut drauf, so ein bisschen haben wir das ja auch. Bei uns gibt es ja nach der Beerdigung diesen Leichenschmaus, heißt das so? Genau, aber also ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung, aber mir scheint das doch bei uns noch ein bisschen zu verklemmt zu sein. Und du musst jetzt traurig sein, du darfst jetzt nicht lachen. Das gehört sich so nicht. Und dort ist es eben so der Tod eine Befreiung. So, ne? Man, derjenige hat es geschafft oder diejenige und es wird eben auch so mit begründet, wie es kann ja nicht vorbei sein, weil die Natur lebt uns doch vor, es ist gar nichts vorbei, es ist immer alles ein Teil des Ganzen. Genau, und je nachdem, welche Erfahrungen man da gemacht hat oder woher man kommt, beeinflusst das natürlich den Umgang. Und deshalb kann man gar nicht so einheitlich was dazu sagen, weil es so individuell ist und auch der Umgang individuell ist. Manche hilft es total, darüber zu reden, andere möchten total allein sein. Und es ist alles okay, wie du auch schon sagtest. So alle Gefühle sind wichtig und richtig. Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt zu erkennen ist, ist, der einzige Weg daraus ist da durch. Und das betrifft nicht nur Trauer, sondern alle Emotionen. Es ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und ich habe letztens gehört, das fand ich auch so schön, so die Trauer, wenn wir jetzt an danach denken, wenn unser Hund gestorben ist, die Trauer ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das ist der Weg daraus. Und das sind solche Ansichten und Annahmen, die mir da echt helfen, zu verstehen, es ist, ne, ich kann es nicht ändern, es wird kommen und ja, es wird scheiße und es wird heftig und es wird unbequem, aber ich kann nichts tun und natürlich ist das beängstigend, weil ich fühle mich, als würde einfach eine Welle auf mich zukommen, die mich jetzt gleich niederreißt und das wird sie höchstwahrscheinlich auch, aber am Meeresgrund warten vielleicht noch Dinge auf mich und irgendwann werde ich wieder hochtreiben und am Ende spült mich das Meer immer wieder zum Strand zurück.
Das ist super schön, was du gerade sagst, was ist nämlich auch genau das, dieses einmal meine Vorstellung ist, wie gehe ich damit um? Wie habe ich damit umzugehen? Wie wollen vielleicht andere auch, wie gehe ich damit um? Und sich einfach zu erlauben, es darf so kommen, wie es kommt. Dass Trauer nicht begrenzt ist, dass man nicht nach 3 Tagen das beenden muss, dass ich das zelebrieren darf. Und dass es ja immer wieder auch Situationen gibt, die mich an gewisse Situationen mit meinem Hund erinnern. Na, also ich kann sagen, ich habe ein gutes Mindset, ich habe das Verständnis zum Tod, mein Blickwinkel ist tatsächlich immer so richtig toll unterstützt worden von das Leben ist eine Raupe, der Tod ist der Schmetterling. Und wenn man sich das ja so wirklich bildlich vornimmt, ist es was Wunderschönes. Wer sagt, also wer beweist mir, dass danach nicht noch was Grandioses auf mich wartet, dass ich frei bin? Also dass ich nehme so das Beispiel, wir haben eine kleine Tochter und die hat den ersten Tod mit 2,5 erfahren von unserer Hündin und die hat damals ganz instinktiv ihr kleines Radio neben die Emma gelegt, sie hat Blumen gepflückt und Steinchen um den Hund gelegt. Das hat sie vorher nirgendwo gesehen. Das war nicht angeleitet und nichts. Sie hat es einfach gemacht, weil das ihre Idee zu Emma war. Sie hat altersgemäß auch ansonsten keine großen Emotionen gezeigt, weil das bei Kindern mit 2,5 einfach noch ganz anders ist. Dann waren es 8 Wochen später, ist unsere zweite Hündin gestorben und hat sie es ähnlich zelebriert tatsächlich. Und das hat uns so die Sicherheit auch gegeben. Also erst war es so, Gott, wir müssen funktionieren für unser Kind. Ja, ein Stück weit ist es vielleicht auch so, um diesen Halt für dieses kleine Wesen ja auch zu unterstützen und für das restliche Hunderudel. Aber wir haben uns der Situation einfach angenommen. Das waren so diese ersten Punkte. Ich war zwar dann auch monatelang gelähmt. Es war, hinzu kommt, 3 Tage später ist dann, ne, bei uns noch mein Schwiegervater tödlich verunglückt. Und das war alles so kurz hintereinander. Und ich habe damals die Zeichen nicht so wahrgenommen für jetzt darf Neuanfang sein und, wie ich das 3 Jahre später erfahren habe, als das dann wieder so komprimiert war. Erst Fred, 2 Monate, fast 3 Monate später unsere junge Hündin mit 6 Monaten und dann nochmal 5 Monate später mein alter Rüde, wo für mich klar war, okay, da darf ich jetzt was mitmachen. Als ich bei der Ella aus dem Krematorium rausgekommen bin, da hatten wir die Diagnose von unserer Jette dann auch in dieser Zeit bekommen, dass sie auch an Krebs erkrankt ist, dass sie eine Lebenserwartung von 3,5 Wochen hat und wir uns da bitte darauf einstellen sollen, dass sie auch gehen wird. Und es war so in mir, nee, jetzt ist auch mal Feierabend. Ja. Ich bin mit der Ella aus dem Krematorium gekommen und ich habe da eine Frau getroffen und die war völlig fertig, so wie der Umgang mit den Verlust auch ist, weil es ist ja das, was wir lieben, wollen wir nicht abgeben. Wir wollen es für immer halten und in unserer Vorstellung, wenn der Tod einfach diese Endlichkeit bedeutet und die Liebe für uns in dem Moment nicht nahe ist, weil wir es nicht mehr anfassen können, dann ist das ganz, ganz schlimm. Und ich weiß noch, wie ich zu der Frau gesagt habe, ich fühle sie mit und die vom Krematorium auch so berührt waren davon, dass ich in meinem Schmerz die Kraft hatte, okay, die war vor 3 Monaten ja den anderen Hund gebracht, jetzt holt sie den zweiten Hund, es war dann noch nicht die Aussicht, ne? Also wie geht das da ja mit Paul weiter, wo ich mir gedacht habe, guck mal, da war so dieser erste, okay, da passiert gerade was, in mir auch. Und da ist dieser Wunsch entstanden, ich möchte, dass Menschen das Gefühl haben, wirklich, das ist okay. Wie kann ich denn damit umgehen? Und es ist nicht vorgeschrieben, also ich finde das so ein kleines bisschen wie, wenn jemand sagt, ich habe eine Depression, ja, dann darf ich auch auf gar keinen Fall mehr lachen, weil du darfst dann nur traurig in der Ecke sitzen. Und wenn du trauerst, darfst du nur diese eine Emotion zeigen. Du darfst immer nur weinen und trauernd in der Ecke sein. Und das finde ich ist so schade, weil es ist so falsch. Also wir haben schon bei unserer Uroma am Grab haben wir gelacht, weil die Nerven blank lagen, aber weil es auch zur Uroma gehörte. Und das bringt so eine Leichtigkeit ein Stück weit rein. Ne? Es ist so kein, es gibt einfach kein richtig und kein falsch. Und ich finde, ich hatte in dieser Phase die Möglichkeit, meine ersten tieferen Tierkommunikationsgespräche zu erfahren. Ich finde das auch ein ganz, ganz wertvolles Tool, was es gibt, wo ganz klar war, ja, mir geht's schlecht. Also es war so die Kommunikation mit Jette. Aber bitte hört doch auf, so viel zu weinen. Ich bin doch da. Und das war so für mich dieses Jahr. Das darf sich doch im Mindset nochmal ändern. Ja, es ist irgendwann zu Ende. Und dann habe ich immer noch ganz viel Möglichkeit zu trauern. Ich will das auch nicht schmälern. Ich habe auch Tage, da zerreißt es mir das Herz, dass ich weiß, irgendwann ist es einfach vorbei. Das ist ein königliches Geschenk, dass wir gerade 21 Monate plus nach Diagnose haben. Aber ich kann jetzt im Moment, ich darf feiern, sie ist da, ich kann sie lieb haben und. Und ich bin im festen Vertrauen mit all den 5, die schon gegangen sind, die sind immer noch da. Ich kann die Energien wahrnehmen, ich kann mich davon lenken lassen, ich darf auf die kleinen Zeichen achten und mit dem Blickwinkel, dass es eben, also Liebe ist nicht endlich, das geht darüber hinaus, das dürfen wir uns viel mehr sagen. Ne? Das ist so... So wertvoll. Ne? Also was kann ich vorsorglich für mich tun? Ich kann dafür sorgen, dass mein Verständnis und mein Bild für den Tod ein anderes wird, wie ich das vielleicht mitbekommen habe. Ich kann für mich tun, dass ich mehr für mich sorge im Voraus. Wie möchte ich denn damit umgehen? Wie möchte ich mich denn auch fühlen, wenn es soweit ist? Was erlaube ich mir alles? Darf ich eine ganze Bandbreite an Emotionen erlauben oder bin ich festgefahren? Es darf dann nur so und so sein. Ich finde, das hilft auch ungemein. Und das finde ich, also wenn ich in meinem Mindset einfach so, ja, so ein Fundament lege, alle Emotionen sind erlaubt und alle Emotionen sind richtig und wichtig, bin ich dann ja automatisch auch eine grandiose Unterstützung für meinen Hund. Hunde sind im Hier und Jetzt, die denken nicht nächste Woche um die Ecke. Ja. Und die wollen jetzt in diesem Moment, dass wir glücklich mit ihnen sind, weil sie uns über alles lieben. Und wenn wir da sitzen und weinen, dann spüren die das mit jeder Phase. Aber das Verständnis, warum das so ist, das hat der Hund ja nicht. Und dann nehmen wir uns in dem Moment so viel Lebensqualität mit denen und so viele schöne Momente, weil wir schon so vorausschauend sind, was wir sein dürfen. Und bitte nicht missverstehen, liebe Zuhörer, ne? Also haltet euch den Blick. Aber wir haben dann immer noch genügend Zeit, um jeder Emotion so ausgiebig Platz zu lassen. Ne? Also seid traurig und seid in dem Prozess. Nehmt euch jemanden zur Unterstützung. Ne? Also ob das ein Gesundheitscoach ist, ein Tierheilpraktiker, die Tierärzte auch, ja, ganz klar. Ne? So dieses, ja. Weil ich kann aus Erfahrung sagen, in den ganzen Jahren, wir können die Hunde wunderbar mit Naturheilkunde unterstützen. Ne? Also die Ernährung ist das A und O. Und dieses wieder, was ist es denn? Also ist gerade plötzlich ein Trauma passiert durch einen Unfall, ist ganz klar, das ist ein ganz anderer Prozess. Aber mal vorausgesetzt, wir haben so viele Hunde, die einfach an diesen ganzen blöden Erkrankungen wie Krebs erkranken. Das ist nicht ein sofortiges, wir sind jetzt für immer getrennt, sondern auch das ist ein Prozess. Und ich darf diesen Prozess bitte unterstützen. Und das geht wunderbar mit Naturheilkunde, es geht mit Ernährung. Ich kann Aromaöle einsetzen, innerlich. Ich kann es diffusen, ich kann Bachblüten einsetzen. Es gibt verschiedene Kräuter, die nachweislich einfach Krebszellenwachstum minimieren. Ich kann Energiearbeit leisten, ob es Reiki ist, ob es Hochfrequenz oder Mittelfrequenz ist, die einfach, ja, also ich habe ja nichts zu verlieren mehr. Also ich finde, das ist einfach eine Vorstellung. Ich darf doch jetzt nochmal alles versuchen, was geht, um, es ist auch für mich dann sehr gerne so ein Halt, ich habe alles gemacht. Ich habe alles, wo ich zu in der Lage war, habe ich unterstützend und begleitend gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo das Tier mir signalisiert hat, ich kann nicht mehr. Und dann ist immer so der Punkt, ich merke das oft dann in der Sterbebegleitung, wann ich möchte das nicht verpassen. Das war das Wichtigste, was ich mir gesagt habe. Ich möchte nicht zu früh entscheiden und dann sagen Emma und Tilda mir irgendwann, wenn wir uns irgendwo wieder sehen, naja, mir ging es schlecht, aber gehen wollte ich noch nicht. Und ich wollte aber auch nie den Zustand haben, wo ich mir denke, ey, boah, hätte ich mal schon vor 3 Wochen gesagt. Ne? Wir dürfen fest im Vertrauen sein, wenn wir uns ein ganz klitzekleines bisschen, und dann ist es schon so, so viel, mit den Hunden auseinandersetzen und sie lesen. Sie sagen uns, wenn es soweit ist, es war bei jedem meiner Hunde so. Ich wusste bei jedem meiner Hunde, jetzt ist es soweit. Und bei Paul, wo es dann halt ja, der war quasi ja dann Nummer 5, war es tatsächlich so, ich habe montags gedacht, irgendwie riecht der anders im Unterbewusstsein. Und ich habe das immer weiter reflektiert und es war freitags, hat er einen Schlaganfall gehabt, der hat ganz doll gekrampft und war dann super stark wesensverändert auch. Und er hatte schon alle Begleitungen, die es so gab, weil er vorher so eine Krankheitsgeschichte auch hatte, wo ich gedacht habe, ja, der hat das ganz deutlich gesagt. Und auch in dem Moment, wo ich entschieden habe, weil er so dolle gekrampft hat, jetzt, wir haben ein kleines Kind zu Hause und noch mehrere Hunde, hat leider dann so eine Attitüde bekommen, dass er ganz böse war in dem Moment, was ja auch immer so ein Zeichen ist, mit jeder Faser gesagt, ich kann nicht mehr.
Ja,
und da dürfen wir so ein Vertrauen sein, dass es, wir sehen das, wir spüren das. Und genauso auch, also mein größter Wunsch ist, dass ich das einmal wirklich so bis zum Ende begleiten kann, dass ich nicht die Entscheidung machen muss. Ne? Also bei Jette, ich würde es, das hört sich so an, aber mein Wunsch wäre, dass ich sie palliativ begleiten kann und sie schläft einfach ein. Ja. Vorausgesetzt, es platzt ihr kein Tumor. Ne? Das ist einfach so, auch da guckt man nicht rein. Bei meiner Jette, bei Tilda hatte ich den Wunsch schon so, die war einfach auch und da war das dann passiert und dann ist es natürlich auch sonst ein Leiden für das Tier und dann haben wir natürlich da auch unterstützt. Aber das ist was, das ist ja durchaus auch möglich. Ne? Also dieses, ich habe Kolleginnen, die berichten so gerne auch davon, wie das sein kann und wie mutig wir sein dürfen, diese letzten Schritte zu begleiten. Und das zeigt auch immer wieder, wenn man mit Menschen darüber spricht, weil wir das ja auch unter Menschen gar nicht mehr machen, dass es so intensiv begleitet wird. Ich weiß noch, dass meine Uroma, die hat nachher im Wohnzimmer geschlafen, im Wohnzimmer geschlafen, da war ein Bett aufgestellt, da haben wir sie besucht, da hat sie viel vom Leben mitbekommen, weil auch natürlich Treppenlaufen und sowas gar nicht mehr möglich war. Aber wir haben es ihr so gestaltet, dass sie möglichst viel noch dran teilt. Sie hat ihre Ruhephasen, ganz klar, aber das kann man auch mit dem Hund machen. Und ein sterbender Mensch oder ein sterbendes Tier sieht natürlich nicht mehr aus wie das blühende Leben. Aber wann haben wir die Berührungspunkte damit? Ne? Also es ist, alte Menschen sind dann im Altenheim, die sind alleine und für sich. Und wenn ein Tier krank ist, wird es auch weniger bemuskelt und es lässt unter sich. Ne? Oder es riecht vielleicht auch. Ich hatte letztens auch eine Kundin, die hat gesagt, ne, es war einfach durch Wunden, die dann entstanden sind in der Schnauze. Es waren noch sommerliche Temperaturen, natürlich sehr unangenehm auch vom Geruch. Da darf ich mich mit auseinandersetzen. Auch zu was bin ich vielleicht in der Lage oder wen brauche ich dazu, um verschiedene Entscheidungen zu treffen. Wo kann ich mich erkundigen, welche Möglichkeiten habe ich, dass eine Diagnose nicht eine sofortige Einschläferung sein muss. Immer unter Berücksichtigung, natürlich komme ich an meine eigenen Grenzen, weil wenn ich nicht in der Lage bin, mein Tier zu unterstützen, bin ich keine Hilfe. Da braucht man nicht drüber reden. Wenn ich meinen Hund nicht lesen kann, dass er gerade starke Schmerzen hat und ich das einfach dadurch übersehe, bin ich keine Hilfe. Das ist ganz klar. Ne? Ja. Aber ich finde, wir dürfen mutig sein, diesen Prozess von der Raupe zum Schmetterling begleiten zu können, zu wollen und auch zu dürfen. Also das ist so für uns vollkommen klar, also auch in der Familie mit meinem Mann und meiner Tochter, unser Wunsch ist, dass die Jette vielleicht zu Hause einschläft. Das wäre toll. Also das ist so, wenn man natürlich diesen Punkt so noch nicht hatte, aber weil ich vorher das 5-mal anders entscheiden musste für meine Hunde.
Ja.
Und da, genau.
Das, ja, wow. da war wieder so viel Wertvolles drin. Ne? Und das finde ich eben auch so wichtig, dieses erstmal ist es alles okay. Es gibt nicht richtig oder falsch. Wenn ihr Zweifel habt, holt euch Hilfe. Ne? Und weil so Wissen ist auch für mich zumindest, und ich denke, ich kann dafür viele sprechen, so Wissen ist oft der Gegenpol zur Angst. Und wenn man das vielleicht zum ersten Mal macht und noch nie miterlebt hat, dann ist es vielleicht auch mal wichtig, jemanden zur Unterstützung sich ranzuholen, um zu sagen, hey, sind das gerade einfach normale Alterserscheinungen? Ist das ein K.O.-Kriterium? Ist das normal? Ist es ein Grund, einen Hund einschläfern zu müssen? Ich kann, ne, wenn man sagt, ich weiß jetzt nicht, hat er Schmerzen, hat er nicht, dann es gibt Experten für all diese Dinge, die euch diese Fragen beantworten können und ihr seid damit nicht alleine. Und auch wenn ihr sagt, hey, ich kann es gerade nicht leisten, auch ich weiß, das ist nichts Schlimmes an sich, das ist noch alles kein K.O.-Kriterium, aber ich schaffe es nicht, ich habe keine Kraft mehr, weil ich vielleicht seit Monaten nicht geschlafen habe, weil ich meinen Hund unterstütze, weil der krank ist oder was weiß ich was, dass es auch okay ist zu sagen, auch als Mensch zu sagen, ich kann nicht mehr. Und dann sich dementsprechend Unterstützung zu holen von einem Menschen und sich beraten zu lassen, wie kann ich die Situation bestmöglichst für alle Beteiligten gestalten, weil wie du schon sagtest, der Hund hat dann auch nichts mehr davon, wenn wir auf dem Zahnfleisch gehen und total am Ende sind und dann nichts mehr an Qualität, auch an unserer Lebensqualität mehr übrig ist. Und dass das eben man sich nicht für schämen muss, sondern einfach in der Verantwortung ist, finde ich, für sich und für seinen Hund diese Dinge zu erkennen. Und wenn man merkt, feststellt, okay, ich bin an einen Punkt geraten, wo ich nicht weiterkomme, weil ich mir das Wissen fehlt, weil ich keine Kraft mehr habe, warum auch immer, sich dann Unterstützung zu holen.
Weil, absolut.
Ne, also, dass man das abwägen kann und ein Gefühl dafür bekommt, was ist gerade angebracht.
Und was ich auch nochmal ergänzend finde, ich finde das, du hast es gerade so schön nochmal zusammengefasst. Ja, der Prozess ist schwierig und der Prozess ist schmerzhaft und der Prozess bringt einen an seine Grenzen. Und die Grenzen weiß man vorher nicht, wann das erreicht ist. Und das ist auch bei jedem wirklich individuell. Ich finde zum Beispiel Schlafmangel eines der größten Foltermethoden, die es gibt. Ja. Das haben wir so tatsächlich richtig bewusst mit dem ja, mit der Wandlung, wir sind Eltern, festgestellt. Und als es so in die Prozesse, in die Hunde sind krank und ne, jeder kennt es, mein Hund hat Durchfall und der muss nachts raus und man ist gerädert. Ganz richtig, richtig heftig, intensiv hatten wir das in dem Jahr, im letzten Jahr mit Fred. Ich habe jede Nacht, bin ich aufgestanden und habe den rausgebracht. Und weil er dann mal musste, weil er unruhig war und. Und das ist was, das möchte ich auch gar nicht schönreden, aber mich hat es auch in eine Kraft gebracht, weil für mich vollkommen klar war, das ist das, was ich gerade unterstützend machen kann. Mhm. Ich war gerädert am nächsten Tag und ich war gereizt und da darf man auch selber ja gucken, wie du sagst, wo sind die eigenen Grenzen, aber ich habe mich genauso mit Aromaölen und Bachblüten unterstützt, weil für mich im absoluten Vorrang war, das ist das, was der Hund gerade von mir braucht. Der hat trotzdem seine Stunde, die wir langsam spazieren gehen, nicht mehr die Meter machen, aber der war eine Stunde mit draußen. Er ist im Wägelchen mitgefahren, der hat nochmal seinen Stoff deapportiert und solange diese Punkte alle da sind, finde ich, ist es doch absolut lebenswert, dass man sich bewusst macht, ein krankes Tier oder ein altes Tier hat einfach ein unfassbar nochmal höheres Schlafverhältnis. Wenn Jette schlechten Tag hat, schläft die 23 Stunden. Dann sehe ich die den ganzen Tag nicht. Aber diese eine Stunde wetzt die rum und apportiert ihr Bärchi und mopst irgendwas vom Tisch und freut sich des Lebens. Und für diese eine Stunde bin ich bereit, alles zu tun.
Ja,
genau. Ich habe mit ihr auch den Zustand, dass er so wochenweise noch, aber also zwischen 2 und 6 Mal aufstehen nachts, weil sie hat Lymphdrüsenkrebs und sie muss sich oft kühlen. Sie ist dann, fühlt sich an wie Fieber, ich hatte aber kein Fieber, aber der ganze Körper ist erhitzt. Und es ist natürlich nicht dann um 11 und das sind so nette Zeiten, sondern sie kann es ja nicht steuern. Sie hechelt dann ganz doll. Hecheln bin ich total dran getriggert durch Phasen, die ich mit anderen Hunden hatte. Aber ich mir denke, ich stehe verdammt nochmal so gerne nachts auf für diesen schönen Moment. Und im Moment ist es kühl, das schafft die große Erleichterung und sie kann, also geht auch eine Stunde mit spazieren und sie wetzt rum und sie fordert Spieleinheiten ein. Bei ihr ist das große Glück, sie ist jetzt auch erst 4 seit diesem Jahr, also wir hatten die Diagnose, war sie 2. Ja, ich verfluche manchmal die Tage und bin wütend, ich bin wütend auf mich und ich stelle alles in Frage, aber unterm Strich bin ich dankbar für diese ganzen Erfahrungen, weil ich das sammeln darf und anderen wieder mitgeben darf. Ich sehe das wirklich aus, mein Superpower-Glas füllt sich, weil ich kann dadurch Beispiele bringen, ich kann Erfahrungen sammeln, ich darf dadurch lernen, ich darf ja auch die Krankheit gerade ganz toll kennenlernen. Ich bin jemand, ich dokumentiere mir das super gerne, okay, man, da war der Tag so, jetzt geht es ihr so. Das sind Erfahrungen, ne? Weil eben so wenig darüber gesprochen wird. Dann hat sie Phasen, da hat sie super schlecht gegessen und man ist sofort, ne, ein Labrador, der schlecht frisst, ist vielleicht nicht so ein gutes Zeichen. Ne? Aber immer im Vertrauen zu sein, ich erkenne es, wenn es soweit ist. Und oftmals haben wir noch so viel mehr Zeit, wie das von außen dargestellt wird oder wie wir uns erlauben zu denken auch. Ne? Das kommt auch nochmal dazu.
Ja, das ist, danke, dass du das nochmal so angesprochen hast, auch gerade diese Frage nach dem, wann ist es dann soweit? Weil ich glaube, das beschäftigt sehr viele und das quält sehr viele, diese Frage. Auch im Nachhinein, so war das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja. Hätte ich noch was tun können? Was ist, wenn doch nicht und so? Dass das ein ganz, ganz großer Punkt ist für viele Hundehalterinnen. Danke, dass du da so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Und ja, die Kernaussage davon ist ja, vertrau auf dich, aufs Universum, auf deine Intuition und auf deinen Hund und lerne ihn zu lesen.
Genau.
Und jetzt sind wir auch schon bei der Frage, was wir denn für unsere Hunde tun können in diesem Moment. Und ich glaube, das ist so der erste große Punkt, achtsam mit denen zu sein, zu gucken, was zeigen die, was ist es wirklich und was ist, also ich merke das bei mir total, wenn ne, Kalle muss nur 2-mal zu schnell blinzeln und ich bin schon so, oh Gott, was ist jetzt? Und gucke ihn dann durch so eine Brille der Angst an. Und dann wird jeder kleine Schritt, der nicht perfekt ist, da durchgesehen. Und das ist dann gleich eine Riesenkatastrophe. Jemand anders sieht und nimmt ihn dann total anders wahr, weil ich weil ich nicht mehr neutral auf die Sache gucken kann, weil ich so emotional darin verstrickt bin. Und ich glaube, das ist eben so ein Ding, dass wir da drauf Ja, achtsam sind und uns auch Realitätscheck machen, ne? Was ist das gerade? Und selbst, ne, wenn wir im Kugelhagel stehen und alles blöd ist, können wir immer noch atmen, annehmen und sagen, okay, aber wir sind gerade da. Meine Hand liegt auf deinem Fell. Wir leben beide in diesem Moment und gerade ist es schön. Und wenn das schön ist, dadurch, dass der Hund voll mit Morphium ist, dann ist es trotzdem schön. Und dann ist es trotzdem ein wertvoller Moment, weil es ist ein Moment, der da ist, so, ne? Und das andere, was du angesprochen hast, mit wie zum Thema, wie kann ich denn meinen Hund unterstützen, ist Routinen. Also dieses nächtliche Rausgehen, das du beschrieben hast, ist ja eine Routine. Das ist ja und Quality Time so ein bisschen, ne? Also auch wenn das natürlich nicht im klassischen Alltag so vorkommt, ist es was, was eine Routine ist und eine gewisse Struktur gibt. Und ich glaube, das ist, was unsere Hunde gerade in solchen ja, turbulenten Zeiten, turbulent vor allen Dingen im Sinne von emotional turbulent, ganz arg von uns brauchen, dass wir in gewisse Strukturen und Routinen beibehalten, um ihnen eben nicht das Gefühl zu geben, so hey, mir hat es gerade den Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe eine scheiß Angst und es ist alles, ich weiß nicht, wohin mit mir und so. Und es ist auch okay, das zu fühlen oder auch zu kommunizieren. Das macht uns menschlich und authentisch. Wir sollen nichts von unseren Hunden verstecken, aber wir sollen auch nicht plötzlich alles anders machen, ne? Weil jetzt ist aber das und das und jetzt ist die ganze Welt anders, sondern so ein bisschen ja, Kontinuance bewahren und uns fokussieren auf das, was noch da ist. Und wenn das ist so, heute hat er 3 Bissen gegessen, gestern waren es nur 2, dann ist das ein Erfolg, der gefeiert werden darf.
Absolut. Und gleichzeitig auch nochmal das Bewusstsein dafür schärfen. Der Hund macht das nicht, um uns zu ärgern oder weil er uns einen austischen will. Der hat, die Bedürfnisse verändern sich in der Krankheit, ne? Nächtliche Unruhe, dass ich raus muss und. Und das macht er nicht, weil er uns ärgern will, sondern weil der bei uns abholen kann. Die kümmert sich gerade um mich.
Ja, ich
Ich
bin nicht alleine.
bin nicht alleine. Ich kann mich darauf verlassen, wenn ich die jetzt anhechle, steht die irgendwann auf und lässt mich raus. Es ist ganz oft so, die steht vor mir und sie ist gar nicht so dieses ganz, ganz laute, sondern es ist ein ganz, also ich kann, man könnte vielleicht bei Wetten, dass auch treten, Carlson hat ein anderes nächtliches Hecheln wie jede. Und ich glaube, das hat ja auch jede Hundemama oder jede Hundepapa,
Ja.
genau wie bei Kindern. Ne? Man hört, welches Kind weint und was ist das für ein Wein
Ja, genau.
und. Bei Carlson ist es zum Beispiel, dass er hechelt und er sagt nichts. Jette kann dann auch schon mal so ein Geräusch noch dabei machen. Und Carlson hat nie was gesagt, wenn er zum Beispiel Pipi muss. Das finde ich ganz schade, dass er das nicht macht, weil ich glaube, ich könnte ihn halt schneller unterstützen, wenn er nicht mich nachts nur angucken würde im Dunkeln. Und es ist ganz oft so, ich lasse sie dann raus und sie legt sich dann einfach nur auf die Steine. Und dann kann ich mir sagen, aber ist das denn ernst? Ich habe so Gedanken natürlich, ist das denn ernst? Jetzt legst du dich einfach nur dahin und sie stöhnt dann kurz, sie legt sich hin, kommt rein und kuschelt mich an, so, oh, danke. Und
Ja.
in diesem Moment, also das ist auch gerade, wenn ich darüber so nachdenke, diese fucking Kleinigkeit, dass sie das Bedürfnis hat, sie darf sich kurz draußen kühlen, weil sie es anders nicht reguliert bekommt und das ist mein einziger Job, steh bitte auf und lass mich kurz kühlen, dann geht es mir besser und wir können wieder schlafen.
Ja.
Und also, das ist doch ein Wahnsinnsgeschenk, finde ich. Weißt du, das ist so, ja, das ist der Prozess und der ist anstrengend. Ich will das nicht schmälern, aber es ist doch, es gehört einfach dazu. Es ist so in guten und in schlechten Zeiten. Und wenn es das ist, was sie gerade braucht, ne? Also ich kann sagen, im Sommer, der hatte schon Vorteile, so ein krebskranker Hund, der läuft nicht Fieberhitze. Die hat gelegen, ne? Die habe ich abgekühlt, da stand ein Hundepool zur Verfügung, die hat Schleckmatten bekommen. Also das ist schon, also auch das Positive darin zu sehen. Ne? Also wenn die dann eine Runde gemacht hat, war die so für die nächsten 48 Stunden bedient und die haben wir schon morgens früh da gemacht. So
Ja,
dieses,
total.
also ich denke mir so, es gibt Schlimmeres. Ne? Ich bin auch nicht der große Hitzefan, wenn ich jetzt so ein Haudegen hätte, den ich dann noch 50 Mal Kopf auslassen müsste, weil der die Hitze, ne? Also, weil wir da achtsam sind mit den Hunden. Also, lass doch den Moment schön machen. Lass das Gute darin sehen, ne? Wie du gesagt hast. Und lass diesen Moment feiern. Dieses, gestern waren es 2 Happen, heute sind es 3. Wir feiern es, wenn, oh guck mal, diese Nacht sind wir nur 2-mal aufgestanden. Und natürlich feiern wir es extrem. Jetzt gerade kommen Nächte, wo wir gar nicht aufstehen müssen, weil sie einfach gekühlt ist. Es wird ja einfach auch kühler, wo sie sich eher zudecken muss. Und diese feinen Nuancen, die sich verändern. Jetzt ist kein großer Kuschelhund. Sie kommt aber sehr viel kuscheln im Moment. Ich merke, dass wir im nächsten Prozess sind. Sie sucht ganz viel die Nähe. Sie kommt nachts sogar zu mir ins Bett und liegt ganz nah an mir dran. Das ist was, was sie nie gemacht hat. Und ich spüre einfach, ne? Also es schreitet ja voran. Ich kann es nicht aufhalten. Ich kann es nur begleiten und das bestmöglich. In meiner Kraft, in meiner Möglichkeiten. Ja. Mit der Erlaubnis, alle Emotionen sind erlaubt. Mit der Erlaubnis, ich darf Ernährung naturherkundlich, energetisch ganz viel unterstützen. Und wenn ich das selber nicht kann, dann hole ich mir oder schaffe mir ein Umfeld, wo jemand ist, der mich da unterstützt.
Ja, das hast du sehr schön jetzt halt nochmal zusammengefasst. Was ich dazu noch sagen möchte ist, und es ist ja auch irgendwie ein Geschenk, wenn sie dich nachts weckt, weil das so ein bisschen... Also ich habe das jetzt gerade mal versucht, aus der Sicht von ihr zu sehen, ne? Oder von den Hunden, wie wichtig und wie schön ist es, jemand zu haben, der da ist und sich kümmert. Jemand, dem man sagen kann, hey, es zickt und zieht da oder hey, mir ist gerade warm oder hey, mir ist gerade kalt. Mhm. Jemand ist da und nimmt es erstens wahr und erkennt das, auch wenn ihr nicht dieselbe Sprache spricht, und kümmert sich dann drum. Ne? Und nimmt es in die Hand und unterstützt sich dabei. Das ist so ein Geschenk, dass man, dass da irgendwie, ja, ich möchte schon fast sagen, ausgezahlt wird, weil das beruht ja auf einer Bindungsarbeit, die davor geleistet wurde, ne? Dass man sich kennengelernt hat, damit man da, wo man die Bedürfnisse voneinander kennengelernt hat und eben eine Sprache gefunden hat, eine gemeinsame, wo man eben so kommunizieren kann und zu so sagen kann, hey, wenn ich nachts ins Bett komme, dann bedeutet das das und das. Das ist irgendwie auch so wunderschön und magisch so ein bisschen, das meinte ich, glaube ich, so, weil das einem doch nochmal, auch wenn auf eine dramatische Art und Weise, so eng zusammenschweißt und man
absolut
noch eine ganz andere Tiefe von der Beziehung erlebt, weil es wirklich elementar wird dann, ne?
Absolut, also das genau, dieses, also ich weiß, wofür ich das mache, ne? Das ist so dieses, was ich habe, oder auch mein Mann, ne? Also wir gucken ja schon auch, dass er, je nachdem, welche Phasen man auch gerade hat, ne, im Leben, wir unterstützen uns da auch, aber dieses wirklich, also auch das finde ich, neben den ganzen, was kann ich naturerkundlich oder medizinisch machen, ich habe einfach auch auf dieser Verbindungsebene alles gegeben. Mhm. Ne, ich habe, so schwer es manche Nächte ist, aber ich war bereit dazu, das ist das Einzige, was ich gerade machen kann. Ihr hilft nichts anderes. Ich kann ihr das verwehren, dann kommt sie mehr in Stress. Und es geht mir schlecht, was ihr schlecht geht. Oder ich kann, das ist das, was du eingangs gesagt hast, ich kann verschiedene Sachen nicht ändern. Ich kann mich damit arrangieren und ich kann das Bestmögliche daraus machen. Das ist dieses, ich kann mein Mindset darin schulen, zu sagen, okay, das ist jetzt scheiße, aber ich kann es nicht ändern. Und das ist, es bleibt scheiße, aber es darf leicht sein.
Ja.
Ja? Wenn ich es annehme, wird es halt ein ganz, ganz großes Stück leichter. Ich werde so oft gefragt, ja, aber wie bist du denn darauf klargekommen? Also du hast 5 Hunde verloren, du musstest dich neu definieren durch, ne, ich habe halt so lange tiergestützt gearbeitet und es war einfach dann nicht mehr möglich und meine Visionen letztes Jahr waren ganz anders. Ja, weil ich mir erlaubt habe, okay, anscheinend darf jetzt hier ein ganz großer Wechsel stattfinden. Da möchte ich Menschen so Mut machen, erlaubt euch dahin zu gucken. Ja, das ist schmerzhaft. Und wenn wir die Komfortzone verlassen, egal auf welcher Ebene, ob es ich begleite meinen kranken Hund oder ich darf da nochmal hingucken oder ein anderes Familienmitglied oder ich darf den Beruf wechseln und. Wir haben ja alle unsere Themen. Und ich verlasse die Komfortzone, meine Komfortzone und komme in diese Wachstumszone. Es ist einfach grandios. Das heißt nicht, dass es leicht ist und dass es mal eben im Fingerschnipp geht, aber es heißt, danach, wow, guck mal, das hast du geschafft und zu was bist du fähig, guck mal, was für eine Kraft in dir ist und du schaffst das, also in diesem Vertrauen zu sein. Ne? Also wie oft ich letztes Jahr gesagt habe, das schaffe ich nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Mhm. Ne, und dann war sie doch dieses, na komm, ne, du raffst dich auf, natürlich machst du. Ne? Also wir kennen das, wenn der Hund Magen-Darm hat und du verbringst dann die Nacht auf der Couch, um näher am draußen zu sein. Und wenn sich sowas Wochen, Monate lang zieht, genauso natürlich auch bei Menschen, die Angehörige begleiten und pflegen und. Aber es ist einfach, also frag dich, warum machst du das? Was ist dein Warum dafür? Ja, weil du das Lebewesen liebst, weil es das Einzige ist, was ich gerade leisten kann. Und machst dir da nicht selber schwer. Ich kann dann sagen, ich kann alles nicht mehr und keine Ahnung. Kann ich machen, natürlich. Aber wenn ich mich selber doch motiviere und stärke und sage, das ist das Einzige, was ich gerade machen kann, das trägt dazu bei, dass wir diese Qualitätszeit, was wir vorhin so schön gesagt haben, bitte, dann bin ich doch sowas von bereit dafür.
Ja, Liebe ist das, was man tut.
Genau, sehr schön.
Ja, das, wow. du hast es jetzt quasi schon angesprochen, so was ist danach? Und ich glaube, in dieser ganzen Trauer, die man dann empfindet, wenn der Hund verstorben ist oder auch ein Mensch, ist nicht nur die Trauer um den Hund, den man gerade verloren hat, sondern auch ein Stück weit die Trauer um die Version seiner selbst, die in dem Moment auch geht, weil man nie wieder dieselbe Person sein wird, die man davor war. Und das ist jetzt im Prinzip wie in dem Sprichwort, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere und die Tür kann halt auch manchmal der Tod sein.
Ja.
Und die schließt sich langsam oder die wird zugeknallt.
Genau.
Aber auch da öffnet sich was anderes. Und das bietet, es wird ein Nullpunkt erreicht, so sage ich das immer gern, es ist ein Nullpunkt erreicht. Und auf diesem, der Nullpunkt ist ein Boden, aus dem jetzt was Neues wachsen darf. Und das klingt alles immer so super schlau und esoterisch und spirituell. Und ja, es ist scheiße und es dauert sehr lange, bis man das wahrscheinlich erkennen kann, weil es einfach zu tief erschütternd ist auch. Aber es ist trotzdem wahr.
Absolut,
auch wenn
kann
man
ich
es
nur bestätigen.
Ja. Später erkennt. Das meinst du jetzt ja eben auch gerade, ne, dass du dadurch in ganz andere Möglichkeiten gekommen bist und dich wahrscheinlich auch nochmal ganz anders kennengelernt hast, ne? Weil man kann es ja nicht vorhersagen, wie wird das, wie werde ich mich fühlen in dem Moment, wie werde ich reagieren. Ich habe immer so, weil ich bisher keinen Hund verloren habe, zumindest keinen eigenen, dieses Gefühl von, also Angst davor, wie, wer bin ich dann, wie reagiere ich dann, was in meiner Vorstellung endet mein Leben da und ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr sprechen. Aber ich bin natürlich auch neugierig, wie wird es sein? Ist das der Fall? Was kann ich, was werde ich tun? Wie werde ich reagieren? Kann ich da noch Auto fahren? Kann ich denken? Kann ich jemanden anrufen? Was mache ich? Bin ich in der Lage, so wie deine Tochter, alles schön zu schmücken? Das würde ich gerne. Ich würde auch gerne meinen Hund bis zum Ende palliativ begleiten und habe die Wunschvorstellung, dass er friedlich zu Hause einschläft. Aber wie das konkret aussehen wird, das kann mir niemand sagen. Und das ist was ich in dem Moment erfahren muss und wir alle wahrscheinlich, weil du hattest im Vorgespräch auch gesagt, bei jedem Hund, den du gehen lassen musstest, war es auch anders. Also selbst wenn man schon mehrfach erlebt hat, kannst du trotzdem nicht mehr sagen. Du hast aber die Gewissheit, dass du es schaffst, weil du es einfach schon erlebt hast, wahrscheinlich. Und hast du da noch irgendwas dazu, so diesem, wie kann ich mich vorbereiten oder wie kann ich das danach gestalten? Also was ich dazu sagen kann ist, man kann im Vorhinein natürlich sich Notfallplan schreiben für den Fall, wenn man nicht mehr klar denken kann, welche Telefonnummer rufe ich an, wo ist die nächste Tierklinik, die Nummer vom Tierarzt. Und auch wirklich, wenn es im nüchternen Vollverstand Bewusstsein komisch ist, auch aufzuschreiben vielleicht, welches Medikament von was oder... Ja, oder für danach, wen rufe ich als erstes an, mit wem kann ich sprechen, wer kann mich vielleicht zum Tierarzt fahren, wer kann mich zum Bestattungsinstitut fahren, an wen muss ich mich wenden, was gibt es vielleicht behördlich zu klären. Ne, auch das ist ein ganz wichtiges Thema, was man im Vorhinein schon tun kann, auch wenn das natürlich nicht die Lieblingsbeschäftigung ist, aber es ist sehr, sehr wichtig zu überlegen, was mache ich denn dann? Möchte ich ein Bestattungsinstitut beauftragen? Möchte ich die Asche meines Hundes behalten? Möchte ich eben, ne? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, da sich zu informieren, okay, welche Betriebe gibt es da in meiner Gegend? An wen kann ich mich wenden? Wie würde ich das gern haben? Möchte ich denn auf einen Tierfriedhof oder ne, diese ganzen Sachen, das sind Dinge, die man im Vorhinein schon klären kann, weil man vermutlich dann im Akutfall keine Kapazitäten hat, sich darüber Gedanken zu machen, weil man ja, sich seiner Trauer hingeben will oder möchte. Und da möchte ich auch noch sagen, so es ist, wie du vorhin auch schon sagtest, es gibt ja nicht so diese Pauschalsache, okay, du bist in 6 Wochen traurig oder 3 Monate oder 2 Jahre oder ein Tag. So ist es auch okay, wenn ihr am selben Tag noch auf eine Party geht und die Zeit eures Lebens habt, ja, weil das jeder anders macht. Und weil das eben so schwer ist und auch wirklich Arbeit ist, darum spricht man ja auch von Trauerarbeit, ist es auch okay zu sagen, okay, ich nehme mir einmal die Woche oder alle 2 Tage eine Stunde Zeit, wo ich mich aktiv in dieses Gefühl reingebe und es dann durchlebe. Und danach bin ich aber auch wieder raus, weil ich sonst nicht klarkomme, weil es mich sonst komplett niederreißt oder sonst irgendwas. Ne? Dass man sich Strategien zurechtlegt, damit umzugehen. Wichtig ist nur, dass man damit umgeht und es nicht komplett versucht, niederzudrücken und ja, nicht sich damit auseinandersetzt, weil dann kommt es an anderer Stelle umso gewaltiger wieder hoch. Aber dass man das individuell an sich und seine Bedürfnisse anpasst und sagen kann, okay, ich kann es gerade nicht leisten, den ganzen Tag in dieser tiefen, triefenden Trauer zu sein. Ich schaffe es nicht, ich kann nicht mehr. Zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal kurz raus, lenke mich ab, mach irgendwas, was vielleicht für Außenstehende total bescheuert aussehen wird oder sowas wie kannst du denn jetzt auf eine Party gehen, wenn dein Vater gerade gestorben ist? Ja, aber ich bin ja nicht gestorben, ich bin ja noch am Leben, darum kann ich jetzt auch auf diese Party gehen.
Ja.
So dieses, dass es dafür keine Regeln gibt und dass man da auch mit sich sehr achtsam sein darf in der Trauerarbeit, also in dem danach, wie man damit umgeht und wie man sich das dosiert und ne, da man sagt, okay, ich gebe mich da jetzt voll hin und es braucht, solange es braucht und ich mache es all in oder man sagt, ich mache es häppchenweise oder man sagt, okay, ich verschiebe es auf das nächste Halbjahr, ja, gerade geht nicht oder gerade bin ich noch nicht bereit dazu, dass, wenn man das kann, dass das alles okay ist, dass es da auch kein richtig oder falsch gibt. Das möchte ich sagen. Und eben auch ein soziales Supportsystem sich aufbaut, wo man eben hat, weiß, okay, wenn ich vielleicht nicht mehr was zu essen kochen kann, dass vielleicht mir jemand was kocht oder wenn man jetzt alleine lebt oder eben Familien schon abspricht, wer dann welche Aufgaben übernimmt, ne? Wer holt das Kind von der Schule und so. Und dass man das alles so ein bisschen bespricht, dass das einfach schon im Akutfall abgehakt ist, weil man eben nicht weiß, wie es dann sein wird. Es kann sein, dass man das alles noch gestemmt kriegt, kann aber halt auch nicht sein. Und es kann halt auch sein, dass man sich einfach erholt und ganz viel Ruhe braucht.
Absolut. Das, was du gesagt hast mit der ganzen Vorbereitung, genau. Also das ist grandios, so eine Art Fahrplan zu machen, sich aufzuschreiben, was möchte ich auch. Ne? Also was kann ich tun, aber was möchte ich auch. Ne? Möchte ich eine Einäscherung, möchte ich... welchen Weg, wer soll das machen, wo soll das stattfinden, wenn ich meinen Hund einschläfern lasse und. Das hilft auf jeden Fall. Wichtig finde ich dann auch nochmal mit der Erlaubnis, also fett draufschreiben, in dem Moment darf ich es nochmal anders entscheiden. Ich muss es nicht so machen, wie ich es jetzt entscheide und dann passiert es ein halbes Jahr später. Als Beispiel haben wir bei unserer Emma mal gesagt, ich möchte, dass die Emma zu Hause bei den anderen stirbt. Möchte, dass die Tierärzte nach Hause kommen, es war alles inszeniert und an dem Abend hat Emma ganz gesagt, nee, heute sterbe ich nicht, nicht jetzt hier, mein bester Freund kam noch und es war so sehr menschlich gestaltet für den Hund, wie wir uns das so vorstellen und Emma war weit davon entfernt und dann ist diese Nacht vergangen, ich habe die Tierärzte wieder abbestellt und am nächsten Tag war das so sehrmaßen klar, dass die Emma bereits so nah daran ist zu gehen. Vor 4 Jahren war ich noch nicht in der Palliativbegleitung so weit. Vielleicht wäre es bei ihr gegangen, das weiß ich nicht. Alle Anzeichen waren vor die Wand gelaufen und umgekippt und war so verwirrt, es ging nichts mehr. Sie hat unter sich gelassen und alle Körpersysteme sind irgendwie ausgefallen. Und es war mit Emma dann tatsächlich so ganz ruhig im Kofferraum meines Autos, mit ein bisschen Sonne, ein bisschen Wind und wir waren ganz alleine. Und das war Emma. Und obwohl ich seit Jahren, weil Emma ist auch so über Jahre gestorben, weil sie immer krank war, dass sie fast 10 geworden ist, war auch ein Wunder für diese Hündin, aber wunderbar. Ich dachte, ja, die hat sehr deutlich gesagt, wie sie es gerne haben wollte. Und es war in meiner menschlichen Vorstellung war es anders. Und ich bin sehr glücklich darauf, dass ich das annehmen konnte. Ich konnte es sehen und dass ich mich umentscheiden, also dass ich mir erlaubt habe, ich darf umentscheiden. Und für Emma war es wunderbar. Es war genau so, wie Emma war. Es war leise, es war ein bisschen Wind und das finde ich einfach auch nochmal. Ne? Auch macht euch einen Fahrplan, macht eine Strategie, das Netzwerk zusammen und da schreibt euch drauf und in der Situation dürft ihr es nochmal auch anders entscheiden, so wie ihr euch fühlt. Ich finde, das ist ja dieses, ne, also hört da auf euer Gefühl, auf die Intention, die ihr auch habt. Ne, was braucht ihr gerade? Seid ihr im Vertrauen, dass das trotz der Trauer auch noch funktioniert? Und dann kann es sein, dass ihr sagt, so jetzt möchte ich, dass wir fahren, und beim Tierarzt entscheidet ihr, okay, wir wägen bitte noch mal kurz ab. Ne, der Tod ist einfach dann, wenn ihr es entscheidet, ja das, was dann umkehrbar ist. Das noch mal eine Nacht zu begleiten, es sei denn, es war ein schwerer Unfall und und. Ne? Also das wieder bitte nicht unterschätzen, geht. Wenn es dann passiert, ist nicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig, und da auch irgendwie so gnädig sein mit sich selbst und eben nicht daran festzuhalten, nach dem Motto, ja, aber damals war ich ja noch beim Verstand, da habe ich den Plan zusammengelegt und jetzt fühlt sich es gerade total falsch an, aber jetzt bin ich ja nicht mehr zurechnungsfähig. So, nee, mach das intuitiv. Und zieht den Hund da mit ein und seid da achtsam und guckt, was der so von sich zeigt.
Genau. Und seid in diesem Moment bei euch und eurem Hund. Es ist scheißegal, was die Nachbarn denken, die Oma, wer auch immer, oder Frau Schmitz aus dem Hundeclub. Alles, wie ihr euch fühlt, ist richtig. Das Außen da wirklich weg. Ne? Also das ist, ihr macht das für euch, und das ist für, ihr, nur ihr müsst auch danach damit okay sein. Ob Frau Schmitz aus dem Hundeclub oder Frau Meier aus der Nachbarschaft dann sagt, oder Herr, keine Ahnung wer, das fand ich aber jetzt doof. Ja, das dürfen die so finden. Na, also da gut achtsam mit der eigenen Energie sein, die braucht ihr für diesen Moment. Lasst euch da nicht leiten, nehmt dann lieber Menschen, die, ne, dann entweder die Expertise mitbringen, die euch da unterstützen können und, und.
Genau, und denkt dran, dass niemand euren Hund so gut kennt wie ihr.
Absolut, absolut.
Auch der Tierarzt kennt den in dem Fall nicht so gut.
Ja.
Ihr seht die ganzen kleinen Nuancen.
Genau.
Ja, das vielleicht ist Blick schon sehen.
Ja.
Und das können Menschen von außen stehen nicht, weil die einfach nicht so eng mit diesem Tier zusammengelebt haben, wie ihr das getan habt.
Genau, und dann sind, also dürfte ich auch die Erfahrung machen, Tierärzte sind dann wirklich auch letztendlich sind nur Menschen. Meine Tierärztin war immer total froh, dass ich also klar sagen konnte, das und das habe ich wahrgenommen und. Das ist nichts, was ein Tierarzt gerne macht.
Ja.
Da die Erfahrung dürfte ich, egal bei welchem meiner 5 Hunde, machen. Das ist schwer, auch für die. Und das macht den Moment ein Stück weit auch angenehm, dass da ein Mensch sitzt.
Ja.
Also hat es mir auf jeden Fall dieses, weil man mit den Emotionen ja völlig überfordert ist, auch wenn man, ne, also wenn das klar ist, es passiert jetzt gerade, und dann ist es auch erstmal unwirklich, ne, also bei uns war es so, und dann sind wir mit dem toten Hund nach Hause gefahren, wir haben die auf die Terrasse gelegt, dass sich die anderen immer alle noch verabschieden konnten, wir haben die schön eingedeckt und. Und auch wenn da noch, das ist auch noch wichtig, finde ich, wenn noch andere Tiere da sind, dass sie die Möglichkeit haben, sofern es möglich ist, einfach nochmal Abschied zu nehmen. Das hat meinen Hunden unfassbar geholfen. Und das war, ist so erstaunlich gewesen, wie die Hunde damit umgegangen sind, auch so unterschiedlich, auch je nachdem, wie alt sie waren, in welcher Phase ihres Lebens sie waren. Und Hunde trauern. Das war, habe ich wirklich miterlebt. Die brauchen ihre Zeit, und das ist ganz individuell. Als meine beiden Hündinnen gestorben sind vor 4,5 Jahren, war bei meinem alten Rüden, der ja noch gar nicht so, na, aber unser ältester Rüde, der Paul, der hat danach keinen tiergestützten Einsatz mehr machen wollen. Der war, das war für den, und das war sehr witzig, weil das meine ersten Gedanken auch damals waren. Paul war da auch ein sehr, sehr guter Spiegel. Ich habe mir das nicht erlaubt, aber dem Hund zumindest.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn, als einer meiner Pflegehunde gestorben ist, das waren Mutter und Tochter, als die Mutter gestorben ist, hat die Tochter all ihre Haare verloren, also ihr Fell, und hat nicht mehr gegessen.
Ja.
Sie hat echt ein paar Wochen depressiv in der Ecke und hat aktiv getrauert und ist da durchgegangen, um irgendwann auch wieder rauszukommen. Aber sie war da drinnen. Und ich glaube, was auch nochmal abschließend wichtig zu sagen ist, das hattest du auch im Vorgespräch gesagt, aus der Sicht unserer Hunde ist das alles halb so dramatisch wie für uns.
Total.
Wir leben ja in unserem menschlichen Verstand und sind so geprägt von diesen Ne, wir denken immer an Konsequenzen, wir denken immer an die Zukunft. Unsere Hunde haben all das nicht. Unsere Hunde sind intuitiv, instinktiv geleitet und leben im Hier und Jetzt. Die denken nicht dran, dass sie vielleicht nächstes Jahr sterben könnten oder nächsten Monat oder morgen. Sie machen das einfach.
Genau. Ja? Und das mit dem Wissen trotzdem, dass auch die sich davon erholen dürfen.
Ja.
Ne? Also wenn da noch ein anderes Tier ist. Also das, und dass man das auch super begleiten kann, auch wieder naturerkundlich. Da gibt es ganz tolle Unterstützungsmöglichkeiten, auch dass man, ich nehme die Trauer an, aber ich darf ja trotzdem auch gucken, dass ich bei Sinnen bleibe, in Form von, ich darf mein Kind noch versorgen oder die anderen Tiere versorgen, das restliche Rudel versorgen. Ne? Ich darf mir eine Auszeit nehmen, aber ich darf mir dazu trotzdem naturerkundliche Unterstützung holen, journalen, ne? Also Tools, die einem vielleicht gut tun, ganz bewusst in diese Achtsamkeit gehen rund um die Trauer.
Total. Und jetzt die Frage, du bist ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin und dazu Gesundheitscoach. Was genau passiert jetzt, wenn ich dich beauftrage? Wie genau sieht die Unterstützung aus? Bist du, also, ne, wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich jetzt überlege oder wenn ich jetzt merke, hey, ich schaffe das nicht, das ist mir zu viel, ich bin überfordert oder ich brauche einfach Rat, ich möchte nicht alleine sein, was auch immer, und mich jetzt an dich wende. Wie sieht so eine Trauerbegleitung aus?
Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich und im Moment fahre ich sehr gut damit zu hören, was mein Gegenüber benötigt. Ich habe jetzt dieses Jahr das große Glück gehabt, und da spreche ich von Glück, weil ich ja sehr dankbar dafür bin, dass ich andere Menschen begleiten darf in diesem Prozess, die bei jedem wirklich, bei jedem Mensch-Hund-Team total unterschiedlich waren. Von, ich darf das Mindset da sein, in Form von, was brauche ich gerade, was unterstützt dich, ne? Einfach drüber sprechen, drüber schweigen können, mit dem Blick, da ist jetzt nicht die Mama, mit der ich drüber spreche, meine Freundin, mein Lebenspartner, mein Mann, sondern dieses von außen bis hin zu, welche Tools darf ich aktivieren, wenn es dann passiert ist, ne? Also wenn das Tier gestorben ist, wie kann ich mich naturherkundlich unterstützen, ne? Also dann stelle ich sehr, sehr gerne ein Paket zusammen von Aromaölen, Tipps zu Bachblüten. In meiner Praxis kann man auch den Raum finden, einfach nochmal für sich zu sein. Wir können in Hochfrequenztherapie angehen, in Form, dass die Chakren alle aktiviert werden, dass dieser Loslöseprozess in Gang gebracht werden darf. Und ich habe genauso auch schon die Anrufe vorher, dieses, es kann sein, dass es kommt, auf was darf ich mich vorbereiten. Es ist wirklich diese Mischung aus, was kommt dann auf mich zu, was ja nie ein Leitfaden ist, ne? Also jeder stirbt ja auch anders, aber so diese Vorstellung, okay, wenn das dann soweit ist, ich bin beim Tierarzt und dann kann ich das Krematorium informieren und ne, also diese Prozesse durchzugehen, mit wie kann ich mich jetzt vorher schon vorbereiten, einfach um in meiner Kraft zu bleiben, ne? Das ist das auch, was darf ich in mir aktivieren, dass ich das jetzt noch schaffe, also und diese Frage ist ja auch durchaus berechtigt. Es ist wirklich diese Mischung aus, wie kann ich mich vorbereiten als Mensch mit meinem Mindset, was kann ich mir gesundheitlich an Unterstützung mitgeben oder was würde ich da empfehlen, da auch immer individuell den Blick, was bringt man gerade mit und wie kann ich meinem Hund auf diesen letzten Weg jetzt nochmal unterstützen, also wie kann ich seine Ernährung gestalten, wie kann ich da mit Aromaölen, Energiearbeit, Hochfrequenz, Bachblüten unterstützen bis hin, es ist dann soweit. Ja, also die Pakete, wenn man davon sprechen will, ist wirklich immer, was möchte der Kunde in diesem Moment, was braucht er auch. Und wenn ich merke, also es ist jetzt einfach so dieser Redebedarf, dann ist es einfach diese gebuchte Stunde Redebedarf mit all den Emotionen und. Aber in den meisten Fällen ist es einfach, die Menschen sehr dankbar, dass sie so ein kleines Kistchen haben, wo sie darauf zurückgreifen können, wie der Glücksstein in der Hosentasche, ne, so Handwerkszeug. Okay, wenn ich merke, es überkommt mich, ich habe diesen Aromaölroller und ich kann die Bachblüten einnehmen und ich erlaube mir auf meiner To-Do-Liste ein Glas Wein und ein Stück Schokolade. So, ne? Das dürfen auch ganz simple Sachen ja sein.
Ja, okay. Und dann bucht, also das ist wahrscheinlich auch individuell, aber man bucht dann quasi bei dir eine Stunde und dann wird eben nach Bedürfnis geguckt, was gebraucht wird.
Genau.
Ist das dann in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen? Ist das bei Bedarf?
Genau. Ich finde, Trauer- und Sterbebegleitung, Entschuldigung, dass ich dir jetzt reinrede, ist auf jeden Fall individuell. Ich gebe das nicht vor, weil ich finde, das macht nur Druck. Ja. Ja, also ich sage die Möglichkeiten, aber es ist wirklich so dieses, meistens ist es so die kleine Sprechstunde, die gebucht wird, wo einfach dann geguckt wird, okay, was braucht der Kunde? Also ich gebe da meine Ideen mit, dann hat der Kunde nochmal die Möglichkeit, was manchmal ist es so, ja, das will ich, ich brauche alles. Und dann gucken wir, wie wir das zusammenstellen können, was ist es wirklich, weil mir wichtig ist, dass dann auch das, also derjenige das bekommt, was er auch braucht. Brauche ich nicht noch extra Goodies in Form von, und wir können jetzt das und das noch machen. Weil ich finde, das ist ja so eine Vertrauensebene, die dann da ist, die unterstützt werden will. Also wirklich dieser Erstkontakt. Meistens ist es per E-Mail. Ich brauche, mein Hund wird sterben oder ist gestorben. Ich brauche gerade. Und dann sage ich, du, lass eine Viertelstunde Sprechstunde buchen. Da können wir gucken, was ist der Weg. Passt die Chemie auch? Ne? Manchmal habe ich auch dieses, ich habe gehört, du machst das. Und mir ist es trotzdem wichtig, gerade wenn wir in diese Mindset-Arbeit gehen, wo sich jemand öffnet, und manchmal sind ja auch noch andere Blockaden, die aufkommen durch, ne, das innere Kind und Trauma, die mal waren und aufploppen in einer Trauerphase, wo man nochmal gucken kann, bin ich die richtige Unterstützung, und das stellen wir einfach dann fest. Und dann gucke ich gemeinsam immer, was wird jetzt gebraucht. Und im ersten Gang sind es immer Empfehlungen, was das Gegenüber dann davon nutzen möchte, obliegt ja dann den Kunden.
Ja, wo findet man dich denn? Wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte mit dir gerne zusammenarbeiten, magst du mal sagen, wie man...
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also einmal ganz klassisch über meine Website www.praxis-andreabraune.de und dann auch in den sozialen Medien wie Instagram und Facebook. Tatsächlich zurzeit mehr bei Instagram. Alles so doppelt, dreifach wegen. Ich bin immer froh, wenn es diese Option gibt. Soll ich das auch bei Facebook hochladen? Ja, bitte. Das finde ich ganz gut.
Ja, heißt du bei Instagram auch Praxis Andrea Braune?
Genau, da heiße ich, da kommt so ein Unterstrich da rein. Das sage ich. Praxis Unterstrich Andrea Unterstrich Braune.
Okay, sehr schön. Da,
genau.
Cool. Damit man dich findet. Hey, Andrea, ich danke dir, das war mega. Ich hoffe, dass wir damit so ein bisschen ja, aufklären konnten, Angst nehmen konnten, Mut machen konnten.
Ja.
Und euch so ein bisschen zeigen konnten, dass der Tod nicht irgendwie böse ist, sondern ein Teil ja. eines Ganzen. Und der Tod macht das Leben erst lebenswert und sinnhaft. Und es ist, ja... Das ist alles ein Prozess und wir dürfen dadurch lernen und wachsen und dürfen uns Unterstützung holen und dürfen alles individuell gestalten nach unseren eigenen Bedürfnissen und nach den Bedürfnissen unserer Hunde. Ja, dabei würde ich es belassen. Ich fand es mega, dass du hier warst. Freue mich, wenn ihr noch mehr über Andrea erfahren wollt. Wir haben schon mal eine Folge zusammen gemacht. Da ging es um das Thema Ernährung. In Bezug auf Stress bei Hunden. Da könnt ihr nochmal ganz viel über sie und ihre Arbeit erfahren. Ja, und dann freue ich mich auf die nächste Folge.
Ich sage auch von Herzen danke, macht's gut und behaltet immer im Auge, das Leben ist die Raupe, der Tod der Schmetterling. Ich finde, damit können wir uns auf jeden Fall sehr, sehr schön verabschieden. Macht's ja. gut, ihr Lieben.
Tschüss.
Tschüss.